Haben Christen denn immer ein gutes Gewissen? Wenn nun jeder mal so in sich hineinhorcht heute, vielleicht an die vergangene Woche denkt oder vielleicht auch ein paar Monate zurück, ob da irgendwo was abgelaufen ist, wo man sagt, wieso habe ich denn das wieder gemacht? Nun, viele Menschen haben meist unbewusst ein schlechtes Gewissen. Es können eingeredete Schuldkomplexe sein, die man immer noch nicht losgeworden ist. Die können durch die Erziehung in der Kindheit eingeredet worden sein. Wir kennen das ja alle vielleicht von früher, wer christlich erzogen wurde. Du weißt, wenn du das machst, der liebe Gott sieht alles. Schlechtes Gewissen kann aber auch durch ständiges falsches Verhalten entstehen. Zum Beispiel durch regelmäßigem Lügen, sich aus jeder unangenehmen Situation herauslügen zu wollen. Nun, es gibt Menschen, die gar nicht mehr wissen, wann sie die Wahrheit sagen und wann sie lügen. Und weit verbreitet ist auch dabei die Halbwahrheit. Man erzählt dabei die halbe Wahrheit, um dem Gegenüber auf die falsche Fährte zu führen oder von der wirklichen Wahrheit abzulenken. Dann schneidet man mit einer halben Wahrheit hinein und dann denkt man, hoffentlich pocht er nicht weiter und fragt nur noch mal weiter, wie es denn nun wirklich war. Das schlechte Gewissen kann einen bis in die Träume oder an das Ende des Lebens verfolgen. Ein schlechtes Gewissen entsteht, wenn man also etwas falsch gemacht hat. Es zeigt sich, wenn man wissentlich einen Fehler begangen hat und man danach nicht mehr weiß, wie man da eigentlich jetzt richtig rauskommen soll. Nun, es gibt wirklich Leute, die Dinge aus dem Supermarkt mit nach Hause nehmen, ohne dabei auch nur ein schlechtes Gewissen zu haben. Genau genommen ist solch ein Verhalten sogar sehr weit verbreitet. Es ist mehr verbreitet, als einem bewusst ist. Aber meistens ist das Gewissen bei diesen Menschen so abgestumpft, dass sie gar nichts mehr dabei fühlen oder dass es ihnen ganz egal ist, so etwas zu tun. Nun, unsere persönliche Erfahrung als Christen mit dem schlechten Gewissen kennen wir meistens wegen wiederholtem, angesammelten Vergehen gegen Gottes Gebote, nicht wahr? Ein schlechtes Gewissen hatte auch ein 42-jähriger Mann, als er sich bei der Bundespolizei am Flugplatz Düsseldorf schlau fragte, ob er nicht doch noch irgendetwas so in den Akten stehen hätte. Düsseldorf, den 1. März, das war man gerade. Das schlechte Gewissen trieb heute offensichtlich einen Düsseldorfer zur Bundespolizei am Flughafen. Am dortigen Serviceschalter stellte er sich den Polizeibeamten vor und händigte ihm seinen Ausweis aus. Den verdutzten Beamten fragte er, können Sie mal nachsehen, ob ich noch polizeilich gesucht werde? Dem Wunsch kam er selbstverständlich nach und stellte zur Erleichterung des 42-Jährigen fest, dass offensichtlich alle bestehenden Ausschreibungen gegen ihn inzwischen gelöscht wurden. Auch die Frage, ob noch eine Geldstrafe bestehen würde, musste der Beamte verneinen. Dann kann ich ja jetzt wohl ruhig oder beruhigt reisen, sagt der 42-Jährige. Und mit diesen Worten verabschiedete sich der Mann von dem noch immer erstaunten Beamten. Ja, dieser Mann war sich wohl so unsicher, ob nicht doch irgendwo etwas in seinen Akten stehen würde, und er wollte nun wirklich ganz frei sein und ganz beruhigt nun in den Urlaub fliegen. Und sicherlich wird er dort nun auch wesentlich besser schlafen können des Nachts, denn ihr kennt ja alle das Sprichwort, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Ja, unser Gewissen ist schon etwas Seltsames. Und im deutschen Wörterbuch Warich habe ich mal nachgeschlagen. Dort kann man als Hauptaussage lesen, Gewissen ist das Bewusstsein des Menschen von Gut und Böse. Und auf die Stimme des Gewissens hören. Gott hat uns Menschen das Gewissen gegeben. Und was bezweckt er damit? Um dadurch in unser Leben hineinzureden. Aber leider ist es meistens so, dass die meisten Menschen nicht auf ihr Gewissen hören. Wenn Gott aber einem Menschen unter dem Wort Gottes, und natürlich der Heilige Geist macht das, Gewissen erweckt, dann sieht dieser Mensch auf einmal seine Schuld. Dann auf einmal kann er seine Schuld erkennen. Denn wenn wir heute jemand auf der Straße ansprechen und sagen, er hätte Sünde getan, dann würde er erstens mal fragen, was ist das denn? Und das bisschen, was ich ja wohl mal getan habe, das kann man ja wohl vergessen. Das bisschen Lügen hin und wieder, oder vielleicht habe ich mal jemanden so ganz bisschen mal weggenommen, aber sonst im großen Ganzen bin ich doch ein ganz guter Mensch. Nein, wenn Gott das anders sieht und er wirkt durch seinen Heiligen Geist, dann kann auf einmal der Mensch doch Schuld erkennen. Ja, er kann dann seine Schuld vor Menschen, die er auch Menschen angetan hat, also was man selbst den Menschen angetan hat, und vor allen Dingen auch vor Gott Schlechtes getan hat, kann man dann erkennen, dass man im Grunde eigentlich schlecht ist. Das heißt, das Gewissen fängt an zu verklagen. Es ist ein Gewissen, das uns nicht mehr in Ruhe lässt, es bohrt und verklagt uns. Nun, der Heilige Geist kann das auch sehr zart und leise tun, indem er uns flüstert, indem er uns ganz leise beiwiegen möchte, dass das, was wir dort eben getan haben, wirklich nicht gut war und dass es Sünde ist. Es kann uns aber auch so stark aufwühlen, dass man nicht mehr zur Ruhe kommt. Und David wird im Psalm 25 von David berichtet, Herr, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Ja, David hat mal so richtig drüber nachgedacht, über seine ganze Jugend, was so abgelaufen ist. Vielleicht ist das wie so ein Film vor ihm abgelaufen. Und dann hat er gesagt, oh Schreck, wer soll mir das vergeben? Und deshalb sagt er, Herr, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Und Hiob sagt, willst du über mich bringen die Sünde meiner Jugend? Ich weiß nicht, ob euch das hin und wieder mal so geht, mal in der Vergangenheit zu wühlen oder was einem durch bestimmte Beispiele oder wenn man Menschen sieht, oh, wenn ich daran denke, was ich dem mal irgendwann angetan habe, wie ich mit ihm umgegangen bin oder sonstiges, dann fällt einem doch vieles ein. Ja, häufig steht also solch eine dumme Sache vor uns. Vielleicht haben wir ja gar nicht wirklich gewollt, aber es kam einfach über uns, dass wir dies oder jenes getan haben. Und dann lässt uns die Sache keine Ruhe mehr. Und ich meine, es ist ja gut, dass uns diese Sache keine Ruhe mehr lässt. Denn wenn wir so abgestumpft wären und würden dann nicht mehr nach hinhören, was könnte dann der Heilige Geist ausrichten, um uns zu bewegen, dass wir eventuell auch die Sache dann bereuen, wenn sie nicht bereut ist. Wir können es zunächst gar nicht hindern, dass Gott unser Gewissen wachrüttelt. Das Gewissen kommt einfach. Dieses Wachrütteln ist ein Zeichen dafür, dass er uns helfen will und retten will. Viele versuchen aber die unbequeme Stimme des Gewissens gewaltsam zum Schweigen zu bringen. Schwester, das ist gefährlich. Es kann zu Verstockung kommen, Der Heilige Geist kann diese Menschen nicht mehr erreichen, weil sie sich ihm verschließen. Wenn man eine Sünde liebt zum Beispiel, denken wir dran, man liebt eine Sünde. Man will absolut etwas nicht aufgeben. Die ist schon so eingefahren in unserem Leben und man malt sich aus, ja, wenn ich denn das jetzt sein lasse, was habe ich denn da noch? Und die Sucht ist da in einem, das auszuführen oder was für Probleme auch man immer hat, verdrängt man vielleicht dieses Gewissen dann. Und Paulus schreibt an die Thessalonicher, den Geist dämpft nicht. Und da steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, wer das mal nachlesen möchte, ja, den Geist dämpft nicht. Das heißt, wenn Gott uns das Gewissen anregen möchte, dann sollten wir das nicht dämpfen. Darüber nachdenken, wie wir da rauskommen. Denn das Feuer des Heiligen Geistes darf nicht durch Sünde ertränkt werden. So heißt es in einem Bibelkommentar der Schlachterübersetzung. Das heißt, das Wirken des Heiligen Geistes, der Glaube, Liebe und Hoffnung der Christen entflammen will, darf nicht unterdrückt oder sogar ausgelöscht werden. Es ist gefährlich. Wo ist man dann noch Christ, wenn man nicht mal innerlich den Willen hat, Gott zu folgen, Jesus Christus nachzufolgen, seine Gebote zu halten? Wo ist man dann noch Christ, wenn man immer alles wegdrückt, wenn Gott uns dieses, wie gesagt, wenn Gott uns dieses Gewissen schenkt? Da gibt es denn einen anderen Weg, um ein ruhiges Gewissen zu erhalten? Nun, bevor wir darauf Antwort geben, muss noch ein Wort über Sündenerkenntnis der Glaubenden gesagt werden. Wer im Glauben wächst, wird immer tiefer Gott und seinen Willen erkennen. Wir werden immer tiefer im Laufe unseres christlichen Lebens Gottes Wege und den Willen erkennen. Sein Gewissen wird feiner und schneller reagieren. In der Zeit der ersten Bekehrung, was ist denn dann geschehen? Da haben wir doch nur die groben Sünden erstmal erkannt. Wie Diebstahl, ja, du sollst nicht stehlen, oder andere auffällige Dinge, die auch andere Menschen sofort sehen, die ihnen auch auffallen, wenn jemand lügt, stiehlt. Das sind Sünden, die eben meistens schnell auffallen. Aber im Laufe der Zeit im christlichen Leben sieht der Christ immer schärfer und auch feinere Sünden in seinem Leben. Wie zum Beispiel, dann kommt Neid, was nicht unbedingt immer auffällt, dass man neidisch ist. Oder Eifersucht. Und das Größte, das Ego, das wir alle haben, Egoismus, an sich denkend, das dringt immer wieder und immer wieder durch. Und da will Gott uns einfach darauf hinweisen, indem er uns ein zartes Flüstern eigentlich gibt durch seinen Heiligen Geist. Und wenn man das dann tief erkannt hat, das bereitet einem natürlich etwas Not, nicht wahr? Weil diese Sünden immer wieder in einem auftauchen können. Im Laufe des christlichen Lebens kommt es auch so weit, dass man auf einmal entdeckt, wie auch all unsere guten Werke mit Sünde durchzogen sind. Ja, vermeintlich tun wir ein gutes Werk und kommen dann auf einmal dahinter, aus welchem Motiv wir das oftmals tun. Mit dem Zeugnis geben sucht man vielleicht seine Ehre, die eigene Ehre. Ach, wie deutlich habe ich, wir haben nicht zu viel Erfolge durch das Zeugnis geben, dass dort auch Früchte entstanden sind, weiß ich nicht, das kann man auch nicht beurteilen, Gott weiß es am besten. Aber wenn es denn wäre, angenommen, jede von euch hier würde jede Woche hier 3 Leute reinbringen. Überlegen wir, denken wir darüber nach, wie wir Menschen sind, aus welchem Motiv würden wir es tun? Würden wir uns nicht selbst ein bisschen prahlen und loben? Ach, was bin ich toll, wie schön, wie gut habe ich, wie habe ich das doch gekonnt getan? Oder wenn jemand ein Opfer gibt, und das ist oftmals zu Weihnachten, dann sind ja die Deutschen, ist ja schon bekannt, sind so opferfreudig, dann geben sie zig Millionen Euro dahin. Aber was für ein Motiv ist das? Aus welchem Motiv tun sie es? Und wir kennen auch das, wenn die Leute sich am liebsten hinstellen, dann kann diese Nachbildung eines Schecks gar nicht groß genug sein, mit dem Namen da drauf, von wem jetzt dieser Scheck gekommen ist. Und bei der Hilfeleistung wartet man doch auf Anerkennung, oder? Macht es da noch Spaß, wenn ich jahrelang Hilfeleistung vollbringe und keiner sagt mal, das hast du aber gut gemacht? Wenn man alle diese Dinge so erkannt hat, wie es wirklich um uns steht, im tiefsten Inneren aussieht, dann kommt ein Christ geleitet durch den Heiligen Geist zu der Erkenntnis, wie Paulus sie auch hatte. Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Römer 7, 18 und 19. Nun, dieser Erkenntnis kann so manchen Christen viel Not bereiten, wenn er zu dieser Erkenntnis kommt. Das, was Paulus hier sagt, wird die Erfahrung eines Christen sein, der im Glauben gewachsen ist. Der aber den Blick immer noch auf sich gerichtet hat. Und wenn wir ehrlich sind, und das sollte jeder Christ auch erkennen, in uns allen ist doch ein unheimlicher Untergrund. Alles Böse in der Welt lebt letztlich auch in unserem Herzen. Ich hoffe, dass nicht jemand hier zu enttäuscht ist, der gedacht hat, er wäre dir gut. Aber wir müssen uns tatsächlich fragen, ob wir das denn auch so sehen und erkannt haben. Nun, dass dieses Böse bei vielen von uns nicht zum Ausbruch kam, verdanken wir allein der Gnade und Güte Jesu Christi. Dass er uns verschont hat, dass wir diese Sünde, dass diese Sünden, die in jedem Menschen drinstecken eigentlich, nicht zum Ausbruch gekommen sind. Ja, wir können nicht stolz sein und sagen, ach, was bin ich ein guter Mensch, siehe da, unsere Nachbarn oder eine Straße weiter, wie schrecklich dieser Mensch, was der alles für Sünden hat und was der alles tut. Aber dabei ist es aber doch so gut und heilsam, wenn auch schmerzlich, dass wir die Wahrheit erkennen, Geschwister. Es ist so wichtig, diese Wahrheit zu erkennen. Denn dann werden wir keinen Stein auf den anderen werfen wollen, der gesündigt hat. Erst dann werden wir das nicht mehr tun wollen, wenn wir uns selbst erkannt hat. Und seien wir doch ehrlich, wie oft ertappt man sich selber, wenn einen der Nachbar so geärgert hat oder jemand anders, dann kommt ins Geheim, möchte man ihn doch irgendwie ganz was Schlechtes wünschen. Dann erkennt man sich und sagt sich, Mensch, so kannst du nicht weiterdenken. Schrecklich. Ein schrecklicher Gedanke und das als Christ. Ja, dann werden wir keinen von oben herab ansehen können, der vielleicht zu uns kommt auch und aus lauter Verzweiflung auch zu uns kommt und sagt, ich bin ein schlechter Mensch. Kannst du mir nicht sagen, wie ich da wieder rauskomme? Da können wir mit Sicherheit nicht drüber frohlocken. Ich denke, dann sehen wir richtig die Gnade Gottes an uns und die Dankbarkeit dafür, was Gott überhaupt an uns getan hat. Weil wir wissen, dass alle Sünden auch in uns leben können und teilweise auch leben und Gott uns nur bewahrt hat, dass es nicht herauskam und Unheil mit einer Folge der Bloßstellung hervorgebracht worden ist. Stellen wir uns das mal vor. Gott hätte dafür gesorgt, dass die ganze Nachbarschaft und dass alle Menschen unsere geheimen Sünden wüssten. Ich glaube, wir würden nicht mehr gerne auf die Straße gehen, oder? Wie können wir denn nun ein ruhiges Gewissen erhalten? Paulus schreibt uns dazu einen tröstenden Vers. Und für mich ist der wirklich sehr tröstend, Geschwister. So gibt es nun keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Einfach so ein kurzer Satz. So gibt es nun keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Und dazu erstens, wer verurteilt uns denn? Nun, einmal ist es unser Gewissen, das uns verurteilt. Aber auch Satan selbst ist unser Ankläger. Zuerst versucht er uns, indem er uns die Sünde süß und verlockend malt. Und dann verklagt er uns vor Gott und sagt, diese gehört mir. Er hat mich angebetet und mir gehorcht. Und in Offenbarung 12, Vers 10 heißt es über Satan, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Gesalbten gekommen, denn gestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und daran sieht man erstmal diese Falschheit, wo die Falschheit durch entstanden ist. Erst malte uns alles in herrlichen Farben und dann geht er hin zu Gott und verklagt uns. Aber oft verklagen wir uns selbst. Und das gibt es auch, dass viele Menschen sich eigentlich nur verklagen und sich nur abscheulich vorkommen und selbst Vorwürfe machen und in Wirklichkeit doch gar nichts daran ändern können. Sie selber und wir selber, alle selber, können uns doch von Natur aus gar nicht ändern. Oft klagen uns aber auch andere Menschen an. Das weiß man, dass es so ist, die etwas von unserer Verfehlung erfahren haben. Nichts ist interessanter als das, wenn man irgendwo was Sensationelles von einem anderen Menschen erfahren hat. Dann geht es rund. Dann wird es bei vorgehaltener Hand erstmal, aber ich sage dir ganz im Geheimen, bitte nicht weitererzählen. Und Zeitungen, wie man, ich will jetzt nicht darauf eingehen, das interessiert mich eigentlich nicht so sehr groß, Zeitungen sind berühmt dafür, wenn sie nur etwas ahnen, dass ein Mensch was Schlechtes gemacht hat, dann wollen sie die Ersten sein, die das berichten. Aber nun kommt das Allerschlimmste, Geschwister. Gott selbst muss um seine Gerechtigkeit willen den Sünder verurteilen und richten. Das war ja der Punkt, der Hauptpunkt, das Hauptproblem. Gott kann nicht anders. Er kann den Sünder nicht einfach so davonlaufen lassen, ohne dass etwas gefolgt wäre. Aber nun kommt für uns das unfassbare Wunder. Und Geschwister, wegen unserer menschlichen Natur und unserer Einstellung können wir das gar nicht so begreifen, was Gott da getan hat. Und Paulus schreibt es uns, wie ich gelesen habe, so gibt es nun keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Gott vergibt uns alles. Er hat uns schon alles vergeben. Aber eben nur unter dieser Voraussetzung für die, die in Christus sind. das nicht eine wunderbare Botschaft? Das ist ein Grund, darüber wirklich mal tief nachzudenken. Ja, das Gewissen muss nun schweigen. Unser schlechtes Gewissen, das uns hin und wieder quälen mag, muss nun schweigen. Der Teufel hat nichts mehr zu melden. Ich selbst brauche mich nicht mehr selbst anzuklagen. Aber das bedeutet auch, der andere hat auch kein Recht mehr, mich zu verurteilen. Wir müssen doch eigentlich viel freier werden, wenn wir das tief erkennen. Wer will uns denn verklagen, wenn Gott der Vater uns nicht verklagt? Wer will es denn tun? Vielleicht tun andere ja das immer noch und verklagen uns, und selbst ist man ja auch davon betroffen, dass man andere verklagt. Aber das trifft mich nicht mehr. Und das Schönste, Gott selbst wird vergeben und mich nicht dem ewigen Gericht ausliefern. Merken wir eigentlich diese große Freiheit, die wir haben? Was für ein wunderbares Wort. Da wird das Gewissen ruhig, Geschwister. Da wird das Gewissen ruhig und der Frieden kehrt ein. Zweitens, warum gibt es keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind? Warum werden wir nicht mehr verurteilt? Weil das Gericht an uns schon vollzogen ist. Ein Beispiel, ein kleiner Junge hat Böses getan. Wir kennen das vielleicht aus unserer Vergangenheit, aus der eigenen Geschichte. Da hat man was Böses getan. Nun hat man Angst vor der Strafe des Vaters. Da kommt nun der Vater und der Junge bezieht so nun seine verdienten Schläge. Früher war das ja so, da wurde nicht lange gefackelt, dann hat man das Verdiente weggehabt. Wie lange hat man bloß vorher Angst gehabt und hat gesagt, boah, wenn das jetzt rauskommt, ich weiß, der Vater, wenn der das hört, der wird mich bestrafen. Angst noch und noch. Die Schläge haben zwar wehgetan, aber war einem dann nicht hinterher sehr wohl? Und warum? Alle Angst ist fort. Die Strafe ist gebüßt. Ich habe meine Strafe bekommen. Ich hoffe nun, dass der Vater nicht mehr grollt. Und nun ist die Geschichte abgehakt. Und so ist es auch in Jesus Christus. Gibt es für uns keine Verurteilung mehr. Das Gericht liegt hinter uns, Geschwister. Die Strafe Gottes hat sich schon, wenn man das überhaupt so ausdrücken kann, entladen. Gott hat sein Urteil an seinem unschuldigen Sohn vollstreckt. Der musste dafür hinhalten. Der musste diese Strafe erdulden für das, was wir, wo wir hätten eigentlich bestraft werden müssen. Er nahm das Gericht stellvertretend für uns auf sich. Geschwister, das ist ein großes Wunder. Das ist das größte Wunder überhaupt, was wir in unserem christlichen Leben, in unserer christlichen Lehre erkennen dürfen. Letztlich kann man das gar nicht richtig erklären, was hier geschehen ist. Aber bei Jesus Christus wird unser Gewissen still. Der Friede Gottes kommt in unser Herz und das geschieht dann, wenn wir uns ihm im Gebet vor allen Dingen anvertrauen und unser Herz ausschütten. Mal richtig so frei mit Gott, mit Jesus Christus sprechen und ihm erklären, wie ich wirklich bin und dass ich aus dieser Sackgasse oder aus dieser Einstellung, die ich oft habe, nicht alleine rauskomme. Diese Ruhe kehrt auch ein, wenn wir tief erkannt haben, dass wir, wenn wir in Jesus Christus sind, dass wir die Folgen nicht mehr tragen brauchen. Dann sieht Gott uns nicht mehr mit unserer Schuld, sondern er sieht nur Jesus Christus in uns mit seinem tadellosen, rechten Leben. Durch das Blut Jesu kann Gott unsere Sünden nicht mehr sehen. Ich meine, es ist jetzt eine Theorie, natürlich, Gott kann alles. Wenn er wollte, könnte er unsere Sünden sehen. Aber für ihn ist es so, als würde dazwischen, zwischen der Sünde und ihm, ein weißes Tuch gespannt. Alles sauber. Kein Schmutz. Ein ganz sauberes, frisch gewaschenes Tuch meinetwegen. Ja, die Verurteilung Jesu an unserer Stelle am Kreuz auf Golgatha ist kein Geschehen, das sich nur in unseren Köpfen abspielt. Das mag so manche sein. Ja, woher willst du das denn wissen, wird man fragen. Das ist doch nur deine Idee. Du träumst doch davon. Und so von einigen Kritikern kann man ja auch lesen, dass sie sagen, das bilden sich die Christen doch bloß selber ein. Sie wollen doch nur gut dastehen. Aber Geschwister, das ist so die Tatsache, wie morgen früh die Sonne wieder aufgeht. Und diese Tatsache ist unabhängig von unseren Stimmungen und Gefühlen, die in uns wühlen mögen. Ja, wir können uns auf diese Tat verlassen. Nur so allein kommt ein schlechtes Gewissen zum Frieden. Drittens, was heißt denn das? In Christus sein. Dass wir in Christus sind, wie wir gelesen haben, ist die Voraussetzung, dass uns keine Verurteilung mehr trifft. Das in Christus sein ist auch kein komplizierter Vorgang. Jesus sagt, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, Johannes 6, Vers 37. Ja, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer das Verlangen hat, zu Jesus zu kommen, ist einer, der vom Vater, wie die Bibel sagt, gezogen wurde und dem Herrn Jesus Christus gegeben wird. Und Jesus wird ihn nicht hinausstoßen, sondern ihn umschließen. Ja, bei ihm dürfen wir bleiben. Bei ihm sind wir und wir dürfen bei ihm bleiben. Sein Wort hören, sei es durch die Predigt, sei es durch das Lesen, mit ihm sprechen im Gebet und wir dürfen ihm vertrauen. Ja, bei ihm gibt es keine Verurteilung. Das kann man sich als Mensch oftmals nicht vorstellen. Dass Gott so gnädig ist, so einfach gnädig, so aus seiner Liebe heraus, solch ein großes Wunder vollbracht hat. Viertens, es gibt viele gläubige Christen, die im persönlichen Gebet Jesus Christus ihre Schuld gebracht haben. Sie haben bereut, sie bekommen aber keine Gewissheit der Vergebung. Da ist keine laute Stimme und sagt, die ist nun vergeben. Das Gewissen verklagt sie weiter. Und das gibt es. Es gibt Menschen, die jahrelang im christlichen Leben sind und fühlen sich nie frei. Und immer mit schlechtem Gewissen. Und warum ist das so? Was sollen sie denn tun, diese Menschen? Jesus Christus hat seinen Jüngern Vollmacht gegeben, andere aus der Macht der Sünde zu lösen. Johannes 20, 23. Dort sagt Jesus, wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Was heißt das? Nun, dieser Vers gibt Christen nicht die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Das ist ein Irrtum. Jesus sagte, dass die Jünger aufgrund der Werke Christi, die wir bei diesem Menschen sehen können, ob er denn wirklich echte Reue hat, ob er im Glauben ist, ob wir Jesus Christus folgen, dann können wir mit Bestimmtheit sagen, jawohl, der Vater hat dir vergeben. Dir ist durch das Opferblut Jesu Christi deine Schuld vergeben worden, weil du auf dem Weg bist, weil zu sehen ist, und ich kann bestätigen, dass es aus der Schrift, aus der Lehre heraus so passieren wird, dir ist vergeben. Das heißt das. Wir können demjenigen aber auch sagen, dass seine Sünde nicht vergeben sind. Wenn er die Botschaft der Vergebung durch Jesus Christus nicht annimmt. Wenn einer zum Beispiel sagt, alles ganz gut und schön, ich will ja wohl Christ sein, aber wenn ich schon von diesem blutigen Kreuz höre, dieses Kreuz, blutige Kreuz brauche ich nicht. Ohne Kreuz, ohne dieses vergossene Blut, keine Vergebung. Da können wir doch, ist doch ganz klar für uns dann, sagen zu können, dem Menschen können wir nicht helfen, wenn er nicht zu dieser Einsicht kommt, dass das Blut Jesu Christi notwendig ist für unsere Freiheit, für unsere Vergebung. Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und was für eine Gotteskraft ist es doch für uns, Geschwister? Wenn wir uns deutlich hineinversetzen, was Gott da für uns getan hat. Was für ein Vertrauen bekommen wir dadurch? Und was für eine starke Hoffnung. Ein Grund, dass einige das schlechte Gewissen nicht loswerden könnten, das könnte sein, dass derjenige nicht aufrichtig ist und die schwärzesten Sünden verbergen möchte. Sie auch nicht vor Gott bekennen möchte. Und wie ich schon einmal sagte anfänglich, weil er diese Sünde nicht aufgeben möchte. Er hängt an diese Sünde. Da kommt ein Christ zum Missionar. Er sagt zu dem Missionar, ich habe keinen Frieden im Herzen. Was haben Sie denn getan? Ja, ich habe einen Strick gestohlen. Der Missionar betet mit dem Christen. Am nächsten Tag kommt der Mann wieder und sagt, ich habe immer noch keinen Frieden. Haben Sie noch Böses getan? Fragt ihn der Missionar. Ja, an dem Strick hing eine Kuh dran. Aber so ist das mit uns Menschen. Wir geben oftmals nur die halbe Wahrheit und das Schmerzlichste, das Gröbste, das eigentlich, das hängt noch hinten an. Einige Menschen sprechen oft von Wiedergutmachung. Ob man Sünde vor Menschen wiedergutmachen muss oder nicht, das kann man nicht im Allgemeinen so beantworten. Es gibt Situationen, wo es richtig ist, dass man sich entschuldigt und auch das Gestohlene zurückbringt. Aber in manchen Fällen ist es nicht angebracht, was zurückzubringen, weil dadurch die Beziehung zu anderen nur noch mehr belastet würden. Und eins darf man auch nicht vergessen, Geschwister. Wir haben nicht Vergebung, weil wir etwas wieder in Ordnung bringen können. Seien wir doch alle mal ganz ehrlich. Was, bitteschön, aus der Vergangenheit heraus, wo man wirklich auch andere geschädigt hat. Ich will nicht sagen, dass man gestohlen hat, aber irgendwie ist jedem Mal dazu fähig gewesen und hat andere irgendwie geschädigt. Wie wollen wir denn das bitte schon alles in Ordnung bringen? Das können wir nicht, das ist auch nicht der Sinn. Sondern allein um Christi Willen durch den Glauben an ihn und sein Sterben für uns auf Golgatha, Geschwister, das dann ist das bezahlt. Wir alle brauchen liebevolle Zuwendung. Wir können nur leben, wenn wir trotz unserer Schwächen angenommen werden. Wer braucht das nicht? Und seien wir doch ehrlich, wir gingen doch zugrunde, wenn wir unsere Fehler immer noch vorgehalten bekämen. Und zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung. Erstens, wie wir gesehen haben, niemand kann uns verurteilen, wenn wir in Jesus Christus sind. Und das ist doch das für uns Unfassbare, was wir wegen unserer menschlichen Natur nicht so ganz begreifen können. Denn die menschliche Natur kann doch schlecht vergeben. Deshalb ist folgender Vers nicht so leicht zu verstehen. So gibt es nun keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Zweitens, es gibt keine Verurteilung für die, die in Jesus Christus sind. Warum nicht? Weil das Gericht schon an uns vollzogen ist. Gott hat sein Urteil an seinem unschuldigen Sohn vollstreckt. Er nahm das Gericht stellvertretend für uns auf sich. Und drittens, was heißt denn das in Christus sein? Dass wir in Christus sind, ist doch die Voraussetzung, dass uns keine Verurteilung mehr trifft. Das in Christus sein ist ja auch kein komplizierter Vorgang, wie wir sehen. Es ist ganz einfach gemacht, zu Jesus Christus zu kommen, wenn Gott der Vater uns gezogen hat. Nämlich, wer das Verlangen hat, zu Jesus zu kommen, ist einer, der vom Vater, dem Herrn Jesus Christus, gegeben wird. Denjenigen hat der Vater gezogen und dem Sohn gegeben. Und Jesus sagt, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, 37. Ja, Geschwister, ich wünsche uns allen, dass wir die Botschaften, die Gott uns zeigen möchte, uns frei machen und auch wirklichen Frieden und auch ein ruhiges Gewissen zu bekommen, dass wir darüber nachdenken und dass Gott uns in uns dieses ruhige Gewissen auch schaffen mag. Und einen schönen Tag dann zusammen.